Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Also natürlich verpasst er jetzt viel, wenn er da nicht mitgeht, das ist klar. Aber wir haben es hier auch, heute geht es hier auch um Jesus. Es geht um jemand, der ein Handicap hat. Von daher tun wir diese zwei Dinge, die die Teens und die Jugendlichen zusammen machen oder einzeln machen, machen wir hier zusammen. Zum Einstieg eine Frage. Stellt euch einfach mal vor, hier wird ein Rollstuhl reingeschoben werden. Und jemand wird für denjenigen beten, der in dem Rollstuhl drin sitzt, und der wird aufstehen. Was würdet ihr sagen? Was war das? Super. Super. Gott ist groß. Was würdet ihr sagen, wenn euer krebskranker Freund, hoffnungslos krebskrank, wenn der zum Arzt geht und plötzlich wäre er geheilt? Was würdet ihr sagen? Halleluja, Gott ist groß. Oder super. Und was würdet ihr sagen, wenn einer blind wäre, schon von Anbeginn seines Lebens an? Und jemand wird hinkommen und wird ihn heilen. Was würdet ihr da sagen? Wow, ein Wunder. Ihr würdet euch auf jeden Fall freuen, oder? Wir würden sagen, Gott ist groß. Gott alle Ehre. Richtig? Wer ist dagegen? Wer ist dafür? Gut, wunderbar. Weil wir gehen jetzt in die Geschichte rein und stellt euch einfach mal vor, es geht heute um einen Blinden. Stellt euch mal vor, ihr wärt blind. Heutzutage geht es ja relativ gut. Du hast da deinen blinden Hund, dann hast du deinen blinden Computer, der dir das vorliest. Du hast die blinden Schrift. Wenn du an eine Ampel gehst, hast du deinen Summer. Man kommt relativ gut durch. Wobei, ich glaube, es ist dennoch schwierig. Also wenn, ich weiß nicht, ob ihr Blinde kennt, es ist mit Sicherheit nicht einfach. Aber vor 2000 Jahren war das noch ganz anders. Ihr habt eine Karrierechance gehabt. Entweder kleiner Bettler, guter Bettler oder sehr guter Bettler. Aber es gab keine andere Karrierechance außer Bettler. Und da gehen wir jetzt rein, in diese Geschichte. Und zwar können wir da mal die erste Folie bzw. die zweite Folie auflegen. Erst blind, dann sehend. Und Jesus ging vorüber. Da muss man sagen, Jesus war im Tempel unterwegs. Wir wissen nicht genau, wo er jetzt vorüberging, aber er geht am Blinden vorüber. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Ich möchte mit euch einen Blick werfen auf drei verschiedene Personengruppen. Und ich würde gern anfangen hier mit den Jüngern. Nächste Folie. Die Jünger, genau, klappt ja super. Und der getrübte Blick auf die Wahrheit. Wir müssen davon ausgehen, wenn wir mal in die Situation reingehen, die Jünger laufen da mit Jesus durch die Gegend. Und wahrscheinlich befinden wir uns in der Tempelanlage drin. Im Außenbereich. Weil im Außenbereich saßen die ganzen Bettler, die darauf gewartet haben, dass irgendjemand vorbeikommt und ihnen was gibt. Und mit Sicherheit war das nicht der einzige Bettler. Und es war auch kein Sonderfall, sondern es waren viele Bettler da. Und wahrscheinlich war auch nicht der einzige Blinde. Und dann stellen die Jünger die Frage, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Und allein in dieser Frage, müssen wir uns mal vorstellen, ich meine, die Jünger, die waren Tag und Nacht mit Jesus zusammen. warum, die haben so viel erlebt, warum reduzieren die diesen Blinden auf zweimal Sünde? Eltern oder er selber? Aber ein Sünder ist auf jeden Fall. Eltern oder er selber? Sünde ist auf jeden Fall im Spiel. Sie gehen hin in dieser Sache und Freunde, ich entdecke mich da selber drin, sie suchen für eine Sache eine einfache Erklärung. Kennt ihr das? Bei uns kam letztens einer zum Vorstellungsgespräch und der kam zu spät. Was denkt ihr, was wir gedacht haben? Der kommt immer zu spät. Na? Das ist einer, der steht notorisch zu spät auf. Oder aber, letztens habe ich von einem gehört, der hat gesagt, der hat einen Herzinfarkt-Kit. Warum? Der hat nie Sport gemacht. Na? Schublade auf, nie Sport gemacht, Schublade rein, Schublade zu. Oder aber eine 5 in Französisch, fauler Strick. Gibt aber auch Naturtalente wie mich, ne? Die haben immer 5er geschrieben, sogar ein bisschen schlechter. Und ich habe wirklich was getan. Gell? Also. Und dann die Frage, hey, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Und wenn wir das genau betrachten, also das ist mir manchmal so geht, habe ich schon gesagt, euer Lachen zeigt mir, dass es euch auch manchmal ähnlich geht. Das Schlimme dabei ist, in dieser Aussage steckt ja schon ein Vorwurf drin. Na? Sünde ist klar. Es ist nur die Frage, wer. Na? Ein fauler Strick, das ist klar. Der hat nie Sport gemacht, das ist auch klar. Wir wissen es häufig gar nicht. Wir wissen nicht, was dahinter liegt. Und so ist es eben hier auch manchmal und wir lösen das ja auch gleich auf, beziehungsweise Jesus hat es ja schon aufgelöst, ne? Er ist blind, weil die Werke Gottes an ihm offenbar werden sollen. Es hat einen ganz anderen Grund. Und das kann uns ja irgendwo auch freudig machen, weil Jesus mutet uns Handicaps eben manchmal zu. Jesus mutet uns Handicaps eben manchmal zu. Und wenn wir so ein Handicap haben, hat der Blinde zu wenig gebetet? Wir wissen es nicht. Wenn du das nächste Mal denkst, wenn ein Handicap auf dich zukommt, denk nicht sofort, du hast zu wenig gebetet. Vielleicht möchte Gott auch, dass du das Handicap hast, weil er was mit dir vorhat. Gehen wir in den zweiten Punkt rein. Zeigst du die nächste Folie? Dann können wir gemeinsam lesen. Als er das gesagt hatte, also Jesus, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und wir springen in Vers 14 rein. Das war jetzt nur die Passage, kommen wir später zurück, damit ihr seht, er ist tatsächlich geheilt worden. Er kam nämlich sehend wieder. Und wir gucken jetzt auf die Pharisäer. Es war aber Sabbat an dem Tag, heißt in Vers 14, als Jesus den Brei machte. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte, auch so könnte man es betonen, und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und ich bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. In anderen Übersetzungen heißt es auch eine Spaltung. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten die Eltern und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Da antworteten seine Eltern und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wieso er nun sehend ist, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn. Er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Kurzer Input hier oder kurzer Zwischen. Er ist alt genug, bedeutet offensichtlich, dass er über 13 ist. Man geht davon aus, Ausleger sagen 13, 14, 15, weil ist so ähnlich wie bei einer Konfirmation oder so, ist so ein Alter bei den Juden, wo es ein bestimmtes Fest dann auch gibt. Also er war über 13. Mit Sicherheit noch ein relativ kleiner Steppke, ne? Ganz schön mutiger Steppke. Ich hoffe, dass wir auch so mutige Kinder haben. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Und ich nehme noch einen Vers mit rein, das ist ein Sprung in Vers 34, wenn ihr die Geschichte nachlest, kommt jetzt noch einiges dazwischen, aber der ist mir noch wichtig. Sie antworteten dem Blinden und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus, das heißt aus der Synagoge hinaus. Jetzt haben wir es mit den geistlichen Leitern zu tun, den Pharisäern. Diejenigen, die das Volk in der Beziehung mit Gott lehren und die sagen, ganz ihrer Lehre gemäß, Jesus kann nicht von Gott kommen. Sie haben ja Begründung. Warum? Warum kann Jesus nicht von Gott kommen? Was haben die Pharisäer als Begründung? Der Sabbat. Genau. Wir haben den Sabbat. Am Sabbat hat er geheilt. Wer am Sabbat heilt, der arbeitet am Sabbat. Und am Sabbat arbeiten, das geht nicht, weil Gott hat gesagt, am Sabbat wird nicht gearbeitet. Also ganz klar, Jesus ist nicht von Gott. Punkt. Logisch, oder? Jesus hat nicht so gehandelt, wie sie es erwartet hatten. Und was folgt, ist eine Schlammschlacht sondersgleichen, bei der die Wahrheit, dass er ja wirklich geheilt worden ist, auch hart in Frage gestellt wird. Die Pharisäer gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja, blind kann er nicht gewesen sein. Das kann einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Der war nicht blind. Warum? Dann müssten wir ja womöglich unser Denkgebäude überdenken. Dass es vielleicht doch Wahrheit ist. Das hat ja Konsequenzen. Da müsste ich meinen Denkapparat über Haufen werfen. Da müsste ich meine Schubladen völlig neu überdenken. Und sie bleiben hart bei ihrer Wahrheit und sagen eben hier diesen harten Satz von vorher, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Du bist ganz und du willst uns lehren. Und sie haben ihn hinausgestoßen. Hey, die Wahrheit ist manchmal ganz schön hart zu ertragen. Ich gehe jetzt nicht länger drauf ein, sondern lasse es einfach mal so stehen. Aber vielleicht einfach mal so zum Mitnehmen. Ja? Die Wahrheit ist manchmal ganz schön hart zu ertragen. Und so Schubladen zu haben, ist auch wirklich gut, ne? Damit wir Informationen mit reinnehmen können. Aber passt auf, ich spreche zu mir selber, wir sollten immer aufpassen, dass wir die Wahrheit auch erkennen können oder dass wir offen sind und uns auch überraschen lassen von Gottes Handeln, weil er manchmal vielleicht auch anders handelt, als wir uns das vorstellen. Und wir laufen Gefahr, dass wir die Wahrheit nicht erkennen, wenn wir eben nicht hingehen und unser eigenes Denken, auch bereit sind, unser eigenes Denken der Wahrheit anzupassen. Und das ist ganz schön schwierig. Wisst ihr, Gott sagt ganz plakativ, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir kennen das alle. So, und das sollte man immer wieder vor Augen haben. Seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und dann muss man manchmal eben auch Schubladen überwinden. Gut, dass unser Gott nicht in unsere Schubladen reinpasst, oder? Wir gehen in die letzte Textpassage rein. Wir wiederholen nochmal, Johannes 9,6. Als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Herausforderung an den Blinden ist, er muss was tun. Ohne was zu tun, empfängt man manchmal ein Wunder nicht. Es gibt andere Stellen, der Blinde musste gehen. Der Verkrüppelte, in einer anderen Geschichte, der musste seinen Arm ausstrecken. Der Junge mit den 5 Fischen musste hingeben, musste es hergeben und die Jünger mussten es verteilen. Und erst im Verteilen war ihnen klar, dass es genügend Essen ist. Das Problem ist immer, ist die Frage, die Ungewissheit bleibt. Wird es wirklich funktionieren? Funktioniert's? Ja, gut. Aber wir wissen es nicht, ne? Und deswegen, es ist immer irgendwo die Angst, dass es nicht klappen wird. Es ist ein Wagnis, ein Glaubensschritt zu gehen, ist ein Wagnis. Und deswegen gibt es eigentlich eine ganz einfache Formel, die 51:49 Formel. Kennt ihr die? Eine ganz berühmte Formel in der Bibel. Wer kennt die 51:49 Formel? Die 51:49 Formel, ich verrate sie euch. Sie steht so auch nicht drin. Es ist ein Unterschied, ob du 51% Glaube hast oder ob du 51% Angst hast. Der Unterschied zwischen 51% Glaube und nur 51% Angst besteht darin, wenn du 51% Glaube und nur 49% Angst hast, dann gehst du. Wenn du 51% Angst hast und 49% Glaube, dann stehst du, dann gehst du nicht. Ja? Wir sehen das am besten an diesem Beispiel, wo es heißt, wo ein Vater mit seinem Sohn bei Jesus war und der Vater hatte ein Problem. Das kann man sagen, alle Eltern haben mit ihren Kindern ein Problem. Aber der Vater hatte ein ganz besonderes Problem, weil das Kind einen Selbstzerstörungsmechanismus hatte. Ihr kennt die Geschichte. Das Kind hat sich immer wieder ins Feuer geworfen und dieser Vater kommt völlig verzweifelt zu Jesus und sagt, was sagt er denn? Wenn du etwas kannst, Jesus, er hat es sicher anders gesagt, er hat nicht gesagt, wenn du etwas kannst, Jesus, und er hat gesagt, wenn du etwas kannst, Herr, so erbarm dich unser und hilf unser. Und Jesus sagt, wenn ich kann, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und zugleich schrie der Vater des Kindes, das möchte ich jetzt euch jetzt ersparen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was hat sich jetzt verändert? Oder was war die Reaktion von Jesus drauf? Ist jetzt Jesus hingegangen und hat gesagt, okay, vorher hast du 51% Angst gehabt, du hast nicht wirklich geglaubt, dass ich das mache. Ne? Aber jetzt, du sagst, hilf meinem Unglauben, naja, aber so richtig glauben tust du immer noch nicht. Ne? Weil du sagst ja, du hast immer noch Unglaube. Und ey, das ist doch zu wenig, ach, da kann ich nicht helfen. Ne? Also du mit deinen 49% Glauben oder 51% Glauben, du musst schon mindestens auf 60% kommen, sonst geht es nicht, sonst helfe ich nicht. Nee, sagt er nicht. Der Mann, der wagt alles und schreit raus, wenn ich zu wenig Glauben habe, dann hilf mir trotzdem. Er macht diesen Schritt. Manche wären vielleicht auch abgedreht an der Stelle, ne? Dürfen wir ja nie vergessen. Du hast immer 2 Optionen. Machst du den Schritt oder machst du nicht? Er hat einen in die richtige Richtung gemacht und hat gesagt, Herr, und wenn ich Unglauben habe, dann hilf diesem Unglauben. Und Jesus hat geheilt. Die Angst ist immer noch da, dass es Jesus vielleicht nicht macht. Ist immer noch ein Wagnis. Sicherheit hat er nicht. Und wenn wir glauben, und manchmal habe ich das schon irgendwo gehört, dass wir halt erst Glaubensschritte machen können, wenn unsere Angst weg ist, wenn wir uns sicher sind, dass es auch gut ausgehen wird. Freunde, dann ist kein Glaubensschritt mehr. Die Angst wird bleiben. Das Wagnis werden wir immer wieder eingehen müssen. Und deswegen noch eine zweite Formel. Hören, wagen, empfangen. Müsste auf der nächsten Folie sein. Hören und glauben, wagen, gehen und empfangen. Bei dem mit dem verkrüppelten Arm, der hätte auch sagen können, Herr, pass auf, meinen verkrüppelten Arm auszustrecken, jetzt sage ich dir was, Herr, mein Arm, der ist seit 30 Jahren verkrüppelt, ist genau mein Problem, ich kann meinen Arm nicht ausstrecken. Wie soll ich meinen Arm ausstrecken? Aber indem er das gemacht hat und darauf vertraut hat, dass der Herr das machen kann, ist der Arm wieder lebendig geworden. Die mit ihren 5 Fischen und 2 Broten oder was sie hatten, ne? Stellt euch mal die Szenerie vor, da gehst du hin, da sagt Jesus, hey, komm, steh auf, mach das mal, gib mal die Fische aus, das ist jetzt euer Job. Na, Helmut, wir müssen jetzt die Fische ausgeben. Was meinst du, wie wir gelaufen werden? Erster Fisch, wie viel habe ich drin? 5 Fische. 2. Fisch, okay, jetzt sind es noch 3. 3. Fisch, 4. Fisch und jetzt wird es interessant, 5. Fisch, den habe ich noch. Und jetzt geht's los. 6. Fisch, 7. Fisch, da ist ja noch da. Ich kann ausgeben. Ja? Das Wunder kommt im Tun, es kommt im Wagen. Gott mutet uns das zu. Ein letztes Beispiel dazu. Denkt mal an Petrus, als er auf dem Schiff war, die Wogen, die Wellen ankamen, der Wind gebraust hat. Ne? Und Jesus hat sogar gesagt, ich werde bei euch vorbeikommen. Herr Christian, drüben werde ich auf euch warten. Und sie kommen in den Sturm rein und sind am Sinken und 12 Leute im Boot drin. So, und 11 haben geschrien, ein Gespenst. Und einer hat gesagt, Herr, bist du's? Und Jesus sagt, ja, ich bin's. Ja, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir doch, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und dann ist er rausgegangen. 11 sind sitzen geblieben. Einer ist aufs Wasser gegangen. 11 haben es nicht gewagt. Einer hat es gewagt. Wer hat das Wunder erlebt? Der eine. Haben die anderen 11 das Wunder erlebt? Nein, sie konnten nur zuschauen. Ja? Das heißt, und ich spreche zu mir selber, na, ich habe ja vor 2 Wochen das Thema Krisen gehabt und tatsächlich bin ich in eine Krise geraten dazwischen, eine echte Krise. Von daher ist immer gut, wenn man was predigt, na, und da darf man es selber erleben, man hat es zwar vorher schon erlebt, aber man darf es nochmal durchleben, na, das ist immer das Beste, weil dann kann man das auch selber anwenden, was man sagt. Und ich kann euch sagen, die 3 Dinge, na, dass ich habe gefleht, na, also lasst eure Gedanken mit Bitten und Flehen vor den Herrn kommen. Das habe ich beherrscht. Hey, was habe ich gefleht und was habe ich gebittet? Das geht noch. Aber das Danken, das Fernrohr, da habe ich mir deutlich schwerer getan. Und es war wunderbar zu erleben, ne, bewusst das Fernrohr herzunehmen und auch in der Krise schon zu danken, einfach für das, was der Herr mir auch zumutet. Ne? Obwohl es sich wirklich nicht wie eine Komfortzone angefühlt hat. Und es ist auch keine Komfortzone. Ja? Ich muss aus der Komfortzone heraustreten. Und so ist es eben auch, wenn wir ein Wagnis machen. Ein Wagnis, ein Wunder vom Herrn, erfordert im Normalfall eine Heraustreten aus der Komfortzone. Und genauso muss der Blinde, der musste das genauso machen, er musste hören. Da waren mehrere Blinde da. Warum Jesus gerade den ausgewählt hat? Was meinst du? Wir wissen es nicht, gell? Also ich habe es nicht gelesen. Hast du bessere Informationen, Daniel? Auch nicht. Torschen? Nee, wir wissen es nicht. Aber er hat eins gemacht. Er hat gehört. Er hat sich den Schlamm aufschmieren lassen. Und jetzt stellt euch vor, früher habe ich die Geschichte immer so gelesen, Schlamm auflesen, ein bisschen Wasser nehmen, wegwischen, alles gut. Ja, aber der Teich Siloa, der war ja gar nicht da. Der Teich Siloa, der war ja weg. Zur Teich Siloa musste man gehen. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Da kriegst du da so eine Pampe ins Gesicht geschmiert, ziehst wahrscheinlich aus und denkst, ja, sage mal, ich habe mich hier jetzt als Bettler hergerichtet, ne? Habe mein Outfit, bin an meiner Arbeitsstelle, hol mir die ganzen Almosen rein und jetzt kommt einer und schmiert mir da Dreck ins Gesicht. Ja, ja. Jetzt muss ich von der Arbeitsstelle weg. Wo muss ich denn hingehen? Wusste der den Weg? Wir lesen nichts davon. Ist der begleitet worden? Zumindest nicht von Jesus, weil Jesus war danach nicht mehr da. Den hat er erst viel später gefunden. Ja, wie hat er den Weg zum Teich Siloa gefunden? Wir wissen eins, sehend hat er ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Er Er hat ihn blind gefunden. Also auch der Blinde musste es wagen, musste gehen, um das Wunder dann zu erleben. Obwohl Jesus ja schon gehandelt hat mit dem Schlamm auf ihm drauf. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, der mir gerade so kommt. Manchmal, wenn wir so in der Retrospektive dann erzählen von unseren Glaubensschritten oder auch was wir mit Jesus erlebt haben, dann ist ja häufig so, ja, und dann haben wir dafür gebetet, ne, und dann ist da irgendwas geschehen oder so. Aber erinnert euch mal zurück, so ein richtiger Glaubensschritt, der ist schon häufig mit Angst verbunden, ne, mit dem Wagnis verbunden. Und ist vielleicht so ein bisschen wie bei einer Geburt oder so. Ja. Ich glaube, alle, wie wir hier sind, sind wir ja mal geboren worden. Ja? Ich glaube, so eine Geburt, die Schmerzen vergisst man einfach irgendwann. Na, ansonsten gäbe es wahrscheinlich nicht so viele Menschen. Ja? Manche Frauen haben ja nicht nur eine Geburt, sondern auch mehrere Geburten. Lassen sich immer wieder darauf ein. Warum? Weil wenn man es erlebt hat, ist es auch was wirklich Schönes. Oder wenn es da ist, ist es was wirklich Schönes. Ne? Das heißt, die Angst wird einfach irgendwann mal, die vergisst man. Ja? Und das ist nur noch so nebenbei. Gut, ich möchte enden mit der letzten Folie. Eins weiter bitte. Nochmal mit dem Diamanten. Wir haben den Diamanten schon mal vor 2 Wochen gehabt und haben festgestellt, Diamant besteht aus was? Aus Kohlenstoff und der ist gepresst, hart gepresst, stark gepresst. Gott sagt zu uns auch, wir sind seine Diamanten. Und die Krisen pressen natürlich und Diamant entsteht unter Druck. Und ich wünsche uns allen einfach, dass wir wie der Blinde dem Druck, der auf ihn eingegangen ist, diese vielfältigen Dinge, die auf ihn eingeprasselt sind, dass wir dem standhalten, dass wir uns an Jesus klammern. Und Freunde, ich wünsche mir auch wirklich, dass wir unsere Ängste überwinden und dass wir die 51-49-Regel immer wieder anwenden, häufig anwenden und dass wir eben bereit sind zu hören, zu glauben, zu wagen und dann auch zu empfangen.